Börsenereignislos, aber Kehrtwende bei Trumps Ukraine-Positionen. Damit hallo und herzlich willkommen zur Schutzinvest-Nachbörse von Dienstag, den 23. September 2025. Es ist jetzt 23.04 Uhr und es ist diesmal etwas später als sonst, weil ich mir die Aussagen von Trump noch genauer anschauen wollte, damit ich sie hier auch für Sie und euch zusammenfassen kann, weil sie möglicherweise bedeutsam sein können. Doch zunächst der Blick wie gewohnt nach Asien in unsere frühen Morgenstunden. Da haben die Börsen heute überwiegend schwächer tendiert, leicht schwächer tendiert. Die Börse in Tokio war feiertagsbedingt geschlossen. Die indische Börse hat quasi unverändert geschlossen. Ja, und bei den chinesischen Börsen gab es vor allen Dingen Gewinnmitnahmen bei den Technologiewerten nach der vorangegangenen Rallye dort. Ja, insgesamt schwanken die Anlegenden in China zwischen Hoffen auf neue Regierungshilfen zur Stützung der Wirtschaft und Bangen angesichts der schleppenden Inlandsnachfrage Chinas. Europa. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanager-Index der Eurozone stieg um 0,2 Punkte auf 51,2 Punkte. Analysten hatten einen Anstieg auf 51,1 erwartet. Er steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeuten kann. Dabei zeigten die beiden enthaltenen Sektoren Industrie und Dienstleistungen unterschiedliche Entwicklungen. Der Indikator für die Stimmung im Industriesektor rutschte unerwartet unter die Expansionsschwelle. Der für die Stimmung im Dienstleistungssektor hält sich hingegen unerwartet deutlich auf und stieg weiter über die Expansionsschwelle. Und sehr ähnlich sah es dann auch mit Blick auf die Indikatoren für die deutsche Wirtschaft aus. Der Einkaufsmanager-Index für die Privatwirtschaft mit Industrie und Dienstleistern zusammen stieg überraschend kräftig um 1,9 auf 52,4 Punkte, wohingegen Analysten nur mit einem kleinen Anstieg auf 50,6 Punkte gerechnet hatten. Im Dienstleistungssektor kletterte der Index von 49,3 auf 52,5 Punkte und entwickelte sich wie auch der Eurozone weit besser als gedacht. Und das deutsche Barometer für den Industriesektor fiel ebenfalls wie der Eurozone, anders als erwartet, von 49,8 auf 48,5 Punkte und entfernte sich damit etwas weiter von der Wachstumsschwelle. Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die europäischen Börsen heute leicht zugelegt. Großartige Impulse sind in diesen Tagen aber eher Mangelware. Zudem scheint inzwischen die Outperformance der europäischen Börsen gegenüber den US-Börsen, die wir ja seit Jahresanfang gesehen hatten, nun durchaus beendet zu sein. USA. Ein Konjunkturausblick von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte kaum Auswirkungen auf die Kurse dort. Er sieht die Zentralbank in einer schwierigen Lage. Zu lockere Zinsen könnten die Inflation anheizen, zu strenge Maßnahmen den Arbeitsmarkt belasten. Und wir erinnern uns ja, dass die US-Notenbank diesen beiden Zielen verpflichtet ist. Inflation oder Kaufkrafterhalt und Arbeitsmarkt. Auch innerhalb der Fed bestünde Uneinheitlichkeit darüber, was dann auch natürlich für eine gewisse Unsicherheit dort sorgt. Jedenfalls haben die US-Börsen heute nach der tagelangen Rekordjagd etwas nachgegeben und etwas schwächer geschlossen. Und das gilt für alle drei Indizes heute. Eine Randnotiz vielleicht, mit zunächst natürlich nur sehr indirekten möglichen Auswirkungen auf die Börsen. Und wenn, dann natürlich viel später. Aber nachdem Trump in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung diese ja zunächst regelrecht heruntergeputzt hat, sagte er später erstaunlicher und oder verwirrenderweise im Gespräch mit UN-Generalsekretär Guterres, unser Land steht hundertprozentig hinter den Vereinten Nationen. Ich halte das Potenzial der Vereinten Nationen für unglaublich, wirklich unglaublich. Sie können so viel leisten. Wer sich da meine Verwunderung vor Augen führen möchte, der schaut sich bitte gerne mal seine heutige Rede vor der Vollversammlung an. Was ich aber eigentlich erwähnen wollte, auf die Frage einer Journalistin, ob er der Ansicht sei, dass NATO-Staaten russische Flugzeuge bei Verletzung ihres Luftraums abschießen sollten, sagte er, ja, das bin ich. Und vielleicht noch bedeutsamer, zumindest wenn wir manche Halbwertszeit seine Aussagen dann mal ein bisschen außer Acht lassen, die Ukraine ist nach seiner Ansicht in der Lage, mit Hilfe westlicher Verbündeter ihr Staatsgebiet vom russischen Aggressor zurückzuerobern. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb er, mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung, insbesondere der NATO, seien die ursprünglichen Grenzen zum Zeitpunkt, als der Krieg begonnen hatte, eine Option. Das wäre eine totale Positionsumkehr. Dazu ist er nach eigenen Angaben gekommen, nachdem er sich mit der militärischen und wirtschaftlichen Lage der Ukraine und Russlands vertraut gemacht und sie vollständig verstanden habe. Jetzt weiß ich an der Stelle wirklich nicht genau, soll man da lachen oder weinen? Ich vielleicht noch weniger natürlich, aber insbesondere das Volk der Ukraine. Aber vielleicht hat er sich nun tatsächlich endlich mal richtig damit vertraut gemacht mit der Situation und sie tatsächlich vollständig verstanden. Es wäre schön. Weiter jedenfalls. Russland führe seit 3,5 Jahren einen Krieg, den eine echte Militärmacht, sein Zitat, in weniger als einer Woche hätte gewinnen können. Zitat, das ist keine Auszeichnung für Russland. Tatsächlich lässt es das Land eher wie einen zahnlosen Tiger erscheinen. Wenn die Menschen in Moskau und allen Städten und Regionen in ganz Russland erführen, was wirklich in diesem Krieg passiere, wäre die Ukraine in der Lage, Zitat, ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückzuerobern und, wer weiß, vielleicht sogar noch weiterzugehen. Der größte Teil Russlands, des Geldes Russlands, würde für den Kampf gegen die Ukraine ausgegeben, die aber immer besser werde. Putin und Russland würden in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Jetzt sei es an der Zeit, dass die Ukraine handle. Also ich bin völlig baff. Wir müssen uns jetzt die nächsten Tage überraschen lassen, wie gesagt, was das Thema Halbwertszeit angeht. Aber das habe ich, wenn ich mich nicht total vertue, so noch nie, nicht mal ansatzweise von ihm gehört. Lass uns überraschen, was daraus wird. Die Ölpreise sind heute nach einigen Verlusttagen gestiegen, denn zuletzt sind die Bemühungen für neue Sanktionen gegen das Förderland Russland wieder etwas stärker in den Vordergrund gerückt. So sollen die EU-Sanktionen gegen die russische Schattenflotte ausgeweitet werden. Und der kanadische Premier Carney hatte zudem erklärt, er wolle, dass die westlichen Verbündeten rasch Sekundärsanktionen gegen Russland verhängen, um den Druck auf den russischen Präsidenten Putin zu erhöhen. Zuvor hatte das ja auch Trump gefordert, von den europäischen Ländern kein Öl mehr aus Russland zu kaufen. Und ich habe auch noch in der Notiz vorhin gelesen, in einer Meldung, dass er wohl jetzt mit seinem Freund Orban sprechen wolle, dass auch er kein Öl mehr aus Russland bezieht. Denn Orban oder Ungarn und die Slowakei, die sind da ja noch Gegenpart sozusagen zu einer einheitlichen europäischen Vorgehensweise. Vielleicht erreicht er hier was. Vielleicht stellt er auch fest, dass Orban nicht sein Freund ist. Aber mal sehen, also auch dort will er Einfluss nehmen und etwas verändern. Bisher hat er da in Richtung Orban, nach meiner Kenntnis zumindest, auch nichts unternommen, weder verbal noch tatsächlich. Ja, und die Gold- und Silberpreise haben heute ihre Zuwächse, wenn auch leichter, fortgesetzt. Und um die regelmäßig Zuschauenden nicht allzu sehr zu langweilen, hier nochmal eine Zusammenfassung der wesentlichen Gründe für die Anstiege der Edelmetallpreise. Das sind die starke Zuflüsse in die entsprechenden Fonds, das sind die sinkenden Zinsen in den USA, der sinkende US-Dollar, die Goldkäufe der Zentralbanken weltweit, von denen in letzter Zeit ja einige versuchen, unabhängiger vom Dollar zu werden und deswegen eben auch Gold zur Auflockung ihrer Reserven kaufen. Es sind die Inflationssorgen. Es ist natürlich der Nimbus des Goldes als sicherer Hafen. Und der zieht inzwischen auch Kapital an, das früher vielleicht dann eher in unsicheren Phasen an der Börse zum Beispiel dann in deutsche und amerikanische Staatsanleihen geflossen wäre. Dann natürlich noch die Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank nach den wiederholten Angriffen von Präsident Trump. Schauen wir auf die Schlussstände von heute. Nikkei 225 war heute geschlossen, die Börse in Japan. Der CSI 300 Index hat 3 Pünktchen verloren auf 4.520 Punkte. Der Hang Seng Index gab um 0,7% nach auf 26.159 Punkte. Und der Sensex verlor 0,1% auf 82.102 Punkte. In Europa sah es dann zeitweise besser aus. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,4% auf 23.631 Punkte und der Eurostoxx 50 mit einem Plus von 0,7% auf 5.480 Punkte. Jetzt gerade in den USA haben, nachdem sie lange im Plus lagen, dann doch zum Börsenschluss hin die 3 Börsen, wie genannt, nachgegeben. Der Dow Jones mit 0,2% auf 46.293 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,6% auf 6.657 Punkte und die Nasdaq gemessen am Nasdaq 100 Index gab um 0,7% auf 24.580 Punkte nach. Ja, damit zum Schluss im Börsenorakel, das gestern ja steigende Kurse für die US-Börsen heute vorausgesagt hat und damit, ich weiß nicht, ich glaube bis ungefähr 16 Uhr oder so richtig lag, aber dessen Trefferquote nun mit auf 50% wieder gesunken ist. Schauen wir also, was es uns heute für den morgigen Mittwoch voraussagt. Das kann man hier mal wieder ein bisschen scharf stellen. Jawohl. Das ist ja nicht zu glauben. Das ist der dritte Tag in Folge. Ich muss mal gucken, hat der Würfel noch andere Seiten? Ja doch, ich glaube, man kann sehen, dass er andere Seiten hat. Aber es zeigt auch für morgen Hosse an, also Hosse, steigende Kurse für die US-Börsen morgen. Mal sehen, ob die Prognose stimmt. Damit kommen wir zum heutigen Schutzinvest-Börsenquiz. Die Lösung von gestern lautete übrigens drittens. Die Dividendengarantie bedeutet, dass bei bestimmten Aktien eine Dividende, die in einzelnen Jahren nicht gezahlt werden muss, in späteren Jahren dann nachgeholt werden muss. Das Börsenquiz von heute lautet, was ist die Dogs of the Dow Strategie? Also die Hunde des Dow Jones Index, wenn man so will. Ist das erstens eine Anlagestrategie, bei der die 10 Aktien im Dow Jones Index, die am Jahresanfang die höchste Dividendenrendite ausweisen, gekauft und nach 12 Monaten gegen die neuen Werte mit der höchsten Ausschüttung ausgetauscht werden? Oder ist es vielmehr zweitens eine Anlagestrategie, bei der am Jahresanfang die Underdogs des Dow Jones Index gekauft werden, also die 10 Aktien, die den niedrigsten Kurs im Dollar ausweisen und nach 12 Monaten gegen die neuen Werte mit den niedrigsten Kursen ausgetauscht werden? Oder ist es drittens eine Anlagestrategie, bei der am Jahresanfang die geprügelten Hunde des Dow Jones gekauft werden, also die 10 Aktien, die im Vorjahr den höchsten prozentualen Kursverlust zu verzeichnen hatten und nach 12 Monaten gegen die neuen Werte mit den höchsten prozentualen Kursverlusten ausgetauscht werden? Die Auflösung gibt's morgen. So viel zum Börsenquiz von heute. Damit gute Nacht und bis hoffentlich morgen. Ihr und euer Jens Kregelow.